In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 6. Dezember 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Zustände in der Lea Karlsruhe, weil Kinder auf dem Flur spielten. Security Man schlägt junge Flüchtling. Am 22. November 2018 soll ein Security-Mitarbeiter der BIG-Gruppe in der Landeserstaufnahmestelle Karlsruhe Außenstelle Felsstraße einen Bewohner zu Boden geworfen und ins Gesicht geschlagen haben. Anlass war lediglich, dass der junge Mann das Spielen kleiner Kinder auf dem Flur der Einrichtung verteidigt hatte. Radio Dreieckland sprach mit der Mutter Frau Z. Die letzten Zeitzeugen. In der Reihe Erinnerungen für die Zukunft sprach am Dienstag Felix Rottberger in der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule. Moderiert wurde das Gespräch von den Schülern Philo Steinhoff und Yannick Adler. Rottberger erzählte von seiner Kindheit auf der Flucht vor dem nationalsozialistischen Deutschland. Palmer suggeriert, die AfD torpediert. Im Anschluss an eine Demonstration für den umgehenden Kohleausstieg warf Tübingens OB Boris Palmer dem Bündnis Ende Gelände Tübingen vor der Antifa unterwandert worden zu sein. Einen Anlass hatten ihm Graffitis geliefert, die einige Tage vor der Demonstration des Bündnisses von Unbekannten in der Stadt gesprüht worden waren. Doch zunächst zu den Nachrichten. Reutlingen startet mit 365-Euro-Ticket durch beim Nahverkehr. Um die Schadstoffbelastung in Reutlingen zu senken, verkauft die Stadt ein Jahresabo für umgerechnet 1 Euro pro Tag. Damit kann man von Waldorf-Fesslach bis Pfullingen den ÖPNV benutzen. Bisher kostete ein Jahresticket etwa 525 Euro. Die Stadt Reutlingen will insgesamt 19 Millionen Euro zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs ausgeben. Die große Masse des Geldes, 95%, erstattet der Bund aus dem Sonderprogramm Saubere Luft. In Stuttgart kostet ein Jahresticket im Vergleich 650 bis 2210 Euro. Das Angebot ist auf 2 Jahre befristet, dann ist der Fördertopf leer. Mannheim wird Big Brother Container. Seit Montag testet die Polizei ein europaweit einmaliges Videosystem in Mannheim. Computergestützte Videoüberwachung soll Verbrechen erkennen. Gestartet wird das Projekt Videoüberwachung am Hauptbahnhof. Zunächst geplant sind 75 Kameras. Das System soll in einem der kommenden Jahre ausgebaut werden. Mannheim investiert 900.000 Euro. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit 700.000 Euro am Projekt. Die Rechtsgrundlage für die computergestützte Videoüberwachung findet sich in der Ende vergangenen Jahres beschlossenen Neufassung des baden-württembergischen Polizeigesetzes. Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink beklagte seinerzeit die in Teilen zu unscharfen Bestimmungen für diese Form der Videoüberwachung. Generell gilt, dass diese Videoüberwachung technisch noch unausgereift sei. Baden-Württembergs Gericht stoppt Mietpreisbremse. Das Amtsgericht Stuttgart hat entschieden, die Mietpreisbremse im Land ist unwirksam und in ihrer aktuellen Form nicht gültig. Gescheitert ist die Mietpreisbremsverordnung Baden-Württemberg vom 29. September 2015 mangels hinreichender Begründung. Insbesondere fehle es an einer nachvollziehbaren Begründung darüber, warum manche Gemeinde aufgenommen worden ist und andere nicht. Die Mietpreisbremsverordnung galt in 68 Gemeinden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es findet noch eine Berufung zum Landesgericht Stuttgart statt. Bereits in Berlin, Bayern und Hessen scheiterte die Mietpreisbindung an unzureichenden Begründungen vor Gericht. Protest gegen das Projekt Cyber Valley. In Tübingen besetzten Aktivistinnen letzte Woche, 29. November, einen Hörsaal der Universität. Der Protest richtet sich gegen das Ziel, die Region zu einem Forschungszentrum für künstliche Intelligenz zu machen. In einer Mitteilung des Bündnisses No Cyber Valley wird unter anderem kritisiert, dass Partner aus der Rüstungsindustrie daran beteiligt seien und das Projekt für einen weiteren Einfluss von profit- und wachstumsorientierten Unternehmen stehe. Das Projekt Cyber Valley kooperiert mit dem Land Baden-Württemberg, der Universität Tübingen und Stuttgart sowie Partnern aus der Industrie. Bisher duldet die Universität die Besetzung.
Diesen Monat zwischen 20 Uhr 21 gekommen Security dritter Stock. Ich wohne im dritten Stock. Viele Junge sitzen hier im Salon. Ich habe Sohn, er ist klein, er hat 2,5 Jahre, er ist krank, er hat Autismus. Und dann gekommen Security nervös, ne? Gesagt, vor allem muss im Zimmer, aber alle sitzen da und dann vor einer Junge geschlagen. Eine Security gemacht, Gesicht kaputt. Ich habe gesehen alles. Eine Frau Security gemacht, mir und Kind weg, ne, so aggressiv. Aber ich habe gesehen alles. Ich habe gesagt, das ist nichts normal. Die Junge nichts gemacht, schreien mit Security oder Probleme, gar nichts gemacht, gar nichts. Aber Security geschlagen Kind. Ich habe gesehen, das ist ein schlechtes Bild für mich jetzt. Hier im Camp, ich habe viele Probleme mit Security. Immer kommen aggressive, immer sagen, nehmen deinen Sohn, nehmen. Er ist klein, mein Sohn ist krank. Er versteht gar nichts. Aber Security immer machen Stress für uns, immer machen Probleme, immer machen so. Warum? Wir nichts kommen hier vorschlagen in Security.
Haben Sie schon mal versucht, was zu sagen zu jemand anders, zur Sozialbetreuung oder zur Leitung?
Nee. Hier Hilfe keine, glaub mich. Nee. Geben vor Kind Essen, alte Salama mit alte Date. Mein Sohn hat Mageninfektion. Das ist Katastrophe, glaub mich, Katastrophe. Katastrophe.
Bekommt denn Ihr Kind irgendeine besondere Betreuung, wenn er Autismus hat?
Nee, geben mir gar nichts. Mein Sohn einmal gemacht unter Ultrasuchung im Kopf. Jetzt nochmal muss machen Kontrolle, aber Gesundheitsamt wollte nichts bezahlen. Gesagt, nein, geht nichts. Mein Sohn hat Rechte, er geboren hier in Deutschland. Aber ich immer gut mit Security, immer. Ich sage, bitte lassen meine Kind, er ist krank. Nein, immer schreien mit mir, immer. Ich früher sage, bitte, aber jetzt ich kann nichts bitte sagen. Mein Kopf kaputt, jetzt ich auch schreien. Ich sage, Security, bitte lassen meine Kind. Was ist das? Er ist Kind, ich kann nichts schlagen, meinen Sohn. Er ist kleine.
Vielleicht nochmal zu dem, was da passiert ist.
Was geschlagen dieser junge Mann? Security, diese Security, er ist sehr aggressiv. Jetzt, ich heute war bei Polizei, habe ich gesagt, was passiert hier. Gestern Junge gehen, heute ich, weil ich ein Zeuge.
Sie sind Zeuge.
Heute bin ich bei Polizei, ich habe gesagt, alles, was passiert, ich habe gesagt, Security, keine Rechtsschläge nun. Ja. Junge nichts gemacht, so, oder mit Handschlage, oder, nee, gar nichts gemacht, Junge. Security sofort kommen, genommen, geschlagen, Gesicht gemacht, kaputt.
Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie sein Gesicht dann aussah?
Gesicht vor Junge, ja, habe diese rote hier, neben Auge, unten.
Und hat er ihn mit der Hand geschlagen, oder?
Ja, mit Hand, genommen mit, Hände, Boden gelegt, sofort schnell, diese Boden, mit Fuß gemacht, Körper unten und dann mit Hand gemacht, Gesicht so geschlagen. Ne.
Und die Mutter von dem Jungen, die hat das gesehen?
Nein, Mutter nichts da, aber wann gesagt, jemand bei Mutter, was passiert hier, Mutter legen Boden. Gekommen Krankenwagen.
Also die Mutter ist bewusstlos geworden?
Ja, gekommen Krankenwagen sofort. Aber ich wohne im dritten Stock, ich habe viel Probleme mit meinem Sohn. Ich kann nichts immer gehen, sie wohnt im ersten Stock, ich kann nichts immer gehen fragen. Oder ich habe keine viel Kommunikation mit Leuten hier. Weil ich habe selber Probleme, ne? Ja. Alle hier haben Probleme. Ich immer schreien mit Security, immer machen mir Stress, immer machen mir Probleme. Jetzt, wann passiert diese Security, gucken mir mit anderen Augen. Immer so, immer schlechte gucken mir. Warum? Bin ich Menschen? Ich will zurück nach meiner Heimat. Ich mache nichts Probleme hier.
Und die Security hat hinterher zu Ihnen und zu Herr Jefkai gesagt, Sie sollen aber gar nichts sagen von dem, was passiert ist.
Ja, eine Security serbische, weil ich spreche sehr gut Serbisch, Bulgarisch, ne, alle balkanische Sprache. Eine Security unten. Wann passiert alles, wann fertig, wann Krankenwagen draußen, ich gehe draußen, rauche eine Zigarette. Wann ich gesehen, Familie vor Junge, ich habe gesagt, schreiben mir ein Zeuge, ich habe gesehen alles. Die eine Security, serbische Mann, gesagt mir, was du gesehen, nichts sage. Ich sage, warum? Gesagt, nein, was du gesehen, nichts sage. Ich gesagt, nein. Ich rufe alle Medien, alle weiß, was passiert hier. Gesagt, nein, du kannst nichts machen so. Ich gesagt, ja, ich mache. Ich mache so sofort, weil ich habe Stress jetzt. Ich muss bei Psychiater, jetzt ich habe große Stress, ich ein paar Tage nichts gegessen. Glaub mich, das ist ein schlechtes Bild für mich.
Ich bin heute hier mit meinem Kumpel Yannick und wir haben das zusammen gemacht, eben mit dem Herr Rottberger, und er stellt sich selber kurz vor. Ich bin Philo aus der 12.3 und im Seminarkurs Geschichte.
Ja, ich darf mich auch kurz vorstellen, ich bin auch aus der 12.3 hier an der Schule, gemeinsam mit dem Philo im Seminarkurs Geschichte. Wir hatten im Voraus die Möglichkeit, mit dem Herr Rottberger zu reden kurz. Ich darf ihn kurz vorstellen, er ist auf Island geboren am 16. September 1936, nachdem seine Eltern dorthin geflohen waren. Er lebt heute in Freiburg auf dem jüdischen Friedhof und ist heute mit seiner Frau Heidi Rottberger da, die Sie hier neben mir sehen. Beginnen möchte ich mit dem Gespräch ganz am Anfang der Geschichte, noch bevor Sie, Herr Rottberger, auf der Welt waren. Und zwar mit der Flucht Ihrer Eltern von Deutschland nach Island. Hier einfach die kurze Frage, warum sind denn Ihre Eltern nach Island geflohen und wie?
Also das Warum war ganz einfach. Mein Vater hatte in Berlin ein Radiogeschäft und Hitler kam ja an die Macht am 30. Januar 1933. Ein Vierteljahr später war der erste Boykott gegen Juden, jüdische Geschäfte. Da haben sie es also, es waren meistens so Hitlerbanden, Hitlerjugend, die es vor den jüdischen Geschäften hingestellt haben und dafür Sorge getragen, dass die Arier, die Nichtjuden, nicht mehr bei Juden einkaufen. Und dann ging es den jüdischen Geschäften immer schlechter und schlechter. Mein Vater bekam mehrmals Besuch von diesen Nazi-Banden. Und ganz schlimm war das im Sommer 1935. Man muss noch dazu sagen, im Herbst, im September 1935, wurden ja die jüdischen Rassengesetze, die Nürnberger Gesetze, verkündet. Und dann war etwas bessere Regelung, wie man sich Juden gegenüber verhalten sollte. Weil im Anfang, wo Hitler an die Macht kam, gab es doch relativ gab es Widerstand in der Bevölkerung. So kann man nicht mit unseren Mitbürgern umgehen. Wir waren damals freiwillig als Juden. Was heißt wir? Ich war ja damals noch nicht geboren, aber meine Eltern. Wo die Nürnberger Gesetze dann in Kraft traten im September 1935, dann war etwas mehr Ordnung im System. Allerdings war das nicht schön für Juden, weil Juden hieß es ja überall, die durften nicht in ein Theater mehr, die durften nicht mehr Straßenbahn fahren, die durften nicht in Volksbad, in Schwimmbädern gehen, die durften sich nicht auf einen Parkbank setzen. Die meisten Wirtschaften standen kein Zutritt für Juden und so. Also totale Diskriminierung. Und dann kamen 212 andere Gesetze auch dazu, die gegen Juden verwandt wurden. Erstmal wurden ja die Juden aus allen öffentlichen Ämtern entfernt, Schulen, Jurist und so weiter. Aber das kennt ihr ja alles. Wie gesagt, im Sommer 1935, da wurde der Laden geplündert von meinem Vater, wie es da leider üblich war, bei anderen jüdischen Geschäften auch, mit dem Judenstern am Schaufenster oder zertrümmert und die Radiogeräte alle gestohlen und so weiter. Mein Vater war jung, er ist 1906 geboren, er war etwas blauäugig, ist zu der Volkspolizei gegangen, um gegen diese Hitlerbande Anzeige zu erstatten. Wo er dorthin kam, da wurde er natürlich gleich brutal zusammengeschlagen. Man hat ihm geschumpfen und hat gesagt, du Drecksjude, wie kannst du unser deutsches Volk verunglimpfen, und haben ihm zum Schutz gegen das deutschen Volkszorn in Schutzhaft genommen. Er wurde dann reingeworfen in dieses berüchtigte Berliner Gestapo-Gefängnis in Moabit. Man hat ihm diese Schutzhaft, das war ein Trick der Nazis, sie zu schützen gegen die Juden zu schützen gegen den deutschen Volkszorn. So haben sie es genannt, um einen schönen Namen zu geben. Das war natürlich ein ganz schreckliches Gefängnis. Mein Vater hatte nur ein Glück, dass es einmal erstmals in Berlin war. Berlin hatte damals rund 160.000 bis 170.000 Juden. Die konnte man gar nicht alle im Gefängnis unterbringen. Also die Zeit, wo er dort verbracht hat, die war relativ kurz, ein paar Monate. Aber schlimm genug. Er kam sehr zerschlagen wieder raus. Er hat nie erzählt, was drin war. Aber dass kein Fünf-Sterne-Hotel war, war ist klar. Wo er entlassen wurde, da hat man zu ihm gesagt, du hast sofort aus Deutschland zu verschwinden. Also bis Ende 1939 war das kein Problem für Juden, wenn sie in ein anderes Land ziehen wollten.
Weg durften die Juden zwar, aber kaum ein Land nahm sie auf, und wenn, dann nur wenige. Also fuhr die Familie nach Island, aus dem einzigen Grund, dass man für Island kein Visum brauchte. Doch auch in Island gab es Antisemitismus. 1938 schickte man die Familie auf einem Schiff zurück nach Deutschland. Doch ein dänisches Au-pair-Mädchen gab ihnen eine Adresse in Kopenhagen, und bei einem Zwischenstopp in der dänischen Hauptstadt gelang es der Familie mit Mühe und Not, das Schiff zu verlassen. Doch Dänemark wurde von den Deutschen besetzt und die Familie musste ständig den Aufenthaltsort wechseln. 1943 wurden die vier Kinder beim Versuch nach Schweden zu fliehen von ihren Eltern getrennt. Zu ihrem Glück fanden sie Aufnahme auf einem dänischen Bauernhof.
Also die Pflegemutter, die war wie alle Dänen, fast alle Dänen sind evangelisch. Sie war ziemlich gläubig, ja. Uns zu schützen hat sie auch gesehen als eine Aufgabe des Himmels, uns vor den Nazis zu schützen. Leider war neben diesem Bauernhof, es war übrigens ein evangelisches Kinderheim, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich glaube, wir waren um die 30 Kinder. Und die müssten ja alle irgendwie versorgt werden. Also dieses Kinderheim war zeitgleich ein Bauernhof. Die meisten außerhalb Kopenhagen, die meisten Häuser waren Bauernhöfe in Dänemark damals. Neben diesem Bauernhof war ein Wäldchen, und da kamen die Wehrmachtssoldaten jede Woche Schießübungen zu machen. Und die armen Soldaten haben ja auch immer Hunger gehabt. Und die kamen sehr oft reingestürzt in diesen Bauernhof, meistens natürlich nur um Lebensmittel zu klauen. Immer wenn die kamen, dann waren wir von der Bildfläche verschwunden, wir vier Kinder. Ist ja kein großes Problem, sich in einen Bauernhof zu verstecken. Das musste allerdings sehr schnell gehen. Die Soldaten waren laut, wir haben immer gesehen, wenn die gekommen sind und so weiter. Wir haben uns dann manchmal unterm Betten versteckt, mal im Kleiderschrank, Heuboden, was weiß ich. Gab viele Möglichkeiten. Einmal waren wir wirklich in großer Gefahr. Wir haben uns immer zusammen versteckt. Das heißt also, wenn die Nazis einen von uns gefunden hat, dann hätten die uns gleich alle vier geschnappt. Eines Tages, wir waren gerade die Soldaten da, wir waren auf dem Heuboden und am Heu. Und meine große Schwester, die in Berlin geboren war, die muss irgendwie unvorsichtig gewesen sein. Auf jeden Fall, da kam so ein Soldat, ein Deutscher, die Stiege rauf und da auf dem Heuboden hat er meine Schwester aus dem Heu gezogen. Ich weiß noch, wie wir gezittert haben vor Angst, weil wir wussten von unserer Pflegemutter, dass die deutschen Soldaten sind böse gegen schwarze Kinder. So wurde es uns erzählt. Und wir waren die Einzigen. Dieser Soldat hat meine Schwester auf den Arm genommen und hat gesagt, so eine süße kleine Tochter habe ich auch in Hamburg und hat sie wieder zurückgestellt. Die Leute, ich habe immer noch das Bild vor mir, manchmal sehe ich es auch nachts, wenn ich Albträume habe, die Soldaten mit ihren Stabslampen da leuchten oben, ist da was da oben? Und er hat gesagt, nein, hier ist alles in Ordnung.
Nach dem Krieg gelang es den Eltern, ihre Kinder wiederzufinden. Sie blieben noch 10 Jahre in Dänemark. Dann setzte ihr Vater gegen den Willen aller seiner Kinder die Rückkehr nach Deutschland durch. Das Ziel, das die Familie zu Fuß erreichte, war eine Stadt im äußersten Süden von Deutschland. Konstanz am Bodensee. Über die Ankunft der jüdischen Familie in Konstanz erzählt Felix Rottberger.
Und dann kamen wir in Konstanz an und die Konstanzer, die haben dann extra für uns geflaggt. Rote Läufer, rote Teppich, Fanfarenzug, jetzt kommt die Trapp-Familie. Nein, die haben alles versucht, uns loszuwerden. Also dieser Antisemitismus, die in der Nazizeit fast durchweg durch die Bevölkerung geherrscht hat, die war nicht ganz, die verschwindet auch nicht nach 10 Jahren. Das haben wir zu spüren bekommen. Erst haben die zu meinem Papa gesagt, warum kommst du ausgerechnet nach Konstanz? Mein Vater hat natürlich gesagt, ich bin Deutscher, ich kann mich in Deutschland niederlassen, wo ich will. Dann haben die Konstanzer Behörden gesagt, okay, du bist hier angekommen in der Jugendherberge, so wie wir überall, wo wir unterwegs waren, immer in die Jugendherberge eingekehrt sind. Und dann bleibst du halt dort. Und dann waren die so gnädig, die Jugendherberge in Konstanz, die normalerweise im Winter zu waren. Wir kamen September 1955 dort an. Ich war damals 19 Jahre alt. Diese Jugendherberge in Konstanz auf der Almanshöhe ist ein Wasserturm. Und ein Wasserturm ist nicht bereizbar. Und dann haben die gedacht, dann verschwinden wir von selber aus Konstanz. Und die hatten, die Konstanzer, noch das große Glück, da kam ein von den härtesten und eiskaltesten Winter, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und wir haben erbärmlich gefroren.
Am 20.10. fand in Tübingen die zweite Demo zum Climate March von Ende Gelände statt. Boris Palmer hat da einige Äußerungen zugemacht. Palmer ist ja jetzt gerade groß in den Medien, weil er einen Studenten auf der Straße verfolgt hat und ihn, nachdem der sich wehren wollte, dann auch noch kontrollieren wollte wegen Lärmbelästigung. Das soll jetzt aber gerade nicht Thema sein, sondern wir haben jetzt gerade hier Daniel von Ende Gelände Tübingen. Hi Daniel.
Moin.
Hi. Und zwar, wir haben es jetzt ein Thema, das ihr jetzt eigentlich schon eine Weile behandelt. Wie gesagt, 20.10. war schon die Demo. Palmer hat euch da erstmal einem Pauschalurteil unterstellt. Um was ging es denn da?
Es ging darum, dass Boris Palmer auf seiner Facebook-Seite einen Post abgesetzt hat. Und zwar hieß es da, ich habe es gerade hier, Polizisten sollen brennen, Fragezeichen. Die Antifa bemächtigt sich leider auch der Umweltthemen. Und was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat einen Haufen Bilder zusammengestellt, also nämlich Parolen, die in der Stadt gesprüht wurden. Teilweise schon ein paar Wochen vorher Transparente, die in der Stadt aufgehängt wurden, also auch aus Fenstern, und eben ein Bild von unserer Demo. Und was er eigentlich gemacht hat aus unserer Sicht ist, er hat, indem er diese Bilder zusammengestellt hat, damit suggeriert, dass die alle denselben Urheber haben, nämlich dieselben Leute, die Burn Cups Not Coal auf die auf den Asphalt sprühen, die organisieren auch diese Demo, die hängen auch diese Transparente auf. Also das war eigentlich der Auslöser.
Okay, und wenn Palmer jetzt sowas auf Facebook schreibt, was ist da das Problem? Also interessiert es irgendjemanden über Tübingen hinaus oder was passiert da?
Also ich weiß nicht, ob das über Tübingen hinaus interessant worden ist. Also ich kann dir mal die nackten Zahlen sagen. Also das wurde 508 Mal geteilt und 113 Mal kommentiert. Leute von uns sind tatsächlich auch im familiären Umfeld oder bei Bekannten angesprochen worden, was denn da passiert sei. Also es ist nicht so, als wäre das konsequenzlos gewesen. Und ich meine, dass Palmer eine Menge Medienaufmerksamkeit kriegt, das ist ja auch bekannt. Und ich meine, wir haben ja dann auch gesehen, wie das Ganze weitergegangen ist. Nämlich, dass, Moment, ich hab's gerade hier, ein paar Tage später hat die Junge Freiheit das Thema aufgenommen. Und die Junge Freiheit ist ja bekannt also als Organ der neuen Rechten, das ist schon mal interessant. Und was JF gemacht hat, ist, sie hat die Aussagen so interpretiert, dass diese Parolen, über die er schreibt, während unserer Demo gesprüht wurden. Das hat dann noch ein AfD-Post aufgenommen und das heißt, es gab schon ein bestimmtes Echo auf diese Aussagen bei Facebook, ja. Und das ist der letzte Akt der Geschichte, dass die AfD-Fraktion Landtag von Baden-Württemberg das Thema aufgenommen hat. Und zwar am 7.11. haben die einen Antrag gestellt unter dem Titel Gewaltaufrufe der Antifa in Tübingen, in der sie genau diesen Zusammenhang, den die JF hergestellt hat, wieder aufnehmen. Nämlich, dass im Verlauf dieser Demonstration die Slogans Burn Cups Not Coal und System Change Not Climate Change auf die Straßen gesprüht wurden. Anders gesagt, diesen Zusammenhang, den Boris Palmer halt nur suggeriert hat, indem er Bilder zusammengestellt hat, den hat die Junge Freiheit explizit gemacht und die AfD hat ihn aufgenommen. Und daran sieht man halt, dass solche scheinbar Dinge, die nur suggeriert werden im Internet von ihm, dann letztlich vermeintlich zu Fakten werden und das ist für uns das Entscheidende eigentlich, der AfD Munition gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung geliefert haben. Also eine Partei, in deren Grundsatzprogramm steht, es gibt keinen anthropogenen Klimawandel. Das ist eigentlich der fatale Zusammenhang, der hier passiert ist.
Ja, in dem Posting von Boris Palmer heißt es ja auch, es seien menschenfeindliche Sprüche auch, nicht gerufen worden, aber es liest sich so ein bisschen so. Wie war es denn? Wie steht denn das Bündnis Ende Gelände und die Demo zu solchen Äußerungen?
Also nichts, was auch nur in die Nähe von solchen Parolen ging, wieder gesprüht worden ist, auf unserer Demo passiert. Im Gegenteil, also wir hatten eine sehr, sehr bunte Demo. Also es waren alle Altersspektren vertreten. Es waren Studierende da, es waren ältere Leute da, es waren Kinder da. Also wir hatten, wie du vielleicht auf unserer Seite gesehen hast, wir hatten auch ein sehr breites Unterstützerbündnis. Das heißt, eigentlich ist es aus unserer Sicht eine Falschdarstellung auch, was auf dieser Demo gelaufen ist. Nämlich, also er hat es ja dargestellt, als wäre das eine aggressive Demo gewesen, auf der eigentlich nur sowas vorgekommen ist. Und das ist überhaupt nicht der Fall.
Das war Fokus Südwest am 6. Dezember 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland